HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und 2004 hat mein Gast des Tages als jüngster deutscher Turner in der Geschichte an den Olympischen Spielen in Athen teilgenommen. Das alleine ist ja schon super. Und Fabian Hambüchen war damals erst 16. Am Mittwoch ist er jetzt 30 geworden. Er ist mittlerweile der erfolgreichste deutsche Turner, sammelt Medaillen, wurde Welt- und Europameister und im vergangenen Jahr sogar Olympiasieger. Über seine Karriere hat Hambüchen jetzt ein Buch geschrieben, das seit Montag im Handel ist. Den Absprung wagen, stürzen, aufstehen, siegen lernen. Darüber reden wir heute mit Fabian Hambüchen, mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist heute Fabian Hambüchen. Und ein Jahr ist es her, dass der Wetzlar Fabian Hambüchen bei Olympia in Rio de Janeiro Gold am Reck gewonnen hat. Er hat seine internationale Karriere als Turner beendet, aber jetzt sein Comeback bekannt gegeben auf nationaler Ebene. Und 21. Oktober war Turnen angesagt in der Turnbundesliga in Heilbronn. Sie waren unterwegs mit dem Verein KTV Obre Lahn und damit auch mit den Teamkollegen. Soweit so richtig, oder?
Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt am 21.10. Guten Morgen erstmal, genau. Wir hatten am 21.10. hatten wir Bundesliga-Wettkampf. Ja, ich bin wieder voll drin. Ich wurde im März an der Schulter operiert, bin froh, dass das wieder gut gelaufen ist und ich schmerzfrei wieder Vollgas geben kann. Bin einfach froh, wieder in der Bundesliga aktiv zu sein, mit den Jungs zusammen, haben wir immer einen Riesenspaß und deswegen, also so ganz aufhören kann man ja auch nicht direkt.
Nee, wenn man einmal turnsüchtig ist, dann bleibt man, glaube ich, turnsüchtig, oder? Jo. Das ist eine Abhängigkeit, von der wir heute natürlich nochmal klären müssen, wann diese Sucht angefangen hat, wann die Lust bei Ihnen geweckt wurde, tatsächlich zu turnen. Jetzt denkt man ja, wenn die internationale Karriere da erstmal so ein Schlüssel umgedreht wird und der wird vielleicht in eine Kiste gepackt, dieser Schlüssel mit ganz tollen Erinnerungen, dann kann man sich auch so ein bisschen hängen lassen am Sonntag. Viele frühstücken jetzt gerade. Hat sich bei Ihnen an der Ernährung etwas verändert für Sonntagmorgen? Gibt es jetzt auch mal so Pancakes mit Ahornsirup oder Croissant oder muss man nach wie vor auch schön diszipliniert bleiben?
Ja, grundsätzlich achte ich ja schon weiterhin auf die Ernährung. Klar, wenn ich Wettkämpfe turne, dann muss ich soweit auch in einer guten körperlichen Verfassung sein. Und das heißt bei mir natürlich auch auf die Ernährung achten. Aber ich bin jetzt nicht mehr so hardcore diszipliniert, wie ich das die ganzen Jahre davor war, sodass ich auch am Wochenende, klar, Sonntagmorgens oder so frühstücke ich ausgiebig, wobei ich das früher auch gemacht habe, aber dann zum Beispiel den restlichen Sonntag fast gar nichts mehr gegessen habe, nur noch viel Wasser getrunken habe und Kaffee getrunken habe. Also hat sich schon ein bisschen verändert, natürlich.
Aber was gönnen Sie sich denn jetzt, was Sie sich vorher versagt haben und sagten dann, ah, das darf ich nicht?
Ja, also jetzt unter der Woche oder so gucke ich halt, wie gesagt, weiterhin, dass es im Rahmen bleibt. Aber wenn ich dann einfach einen stressigen Tag hatte oder halt auch einen super guten Tag hatte und abends einfach mal Lust auf ein Bier habe, dann nehme ich mir ein Bier aus dem Kühlschrank und trinke das, ja. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt tütenweise die Chips mir reinknalle abends. Aber das Schöne ist auch zu sehen, dass wenn ich nicht mehr so wirklich darauf verzichten muss, ist auch dieser Heißhunger gar nicht mehr so da. Ja, den ich früher immer hatte, da konnte ich es gar nicht erwarten, dass halt mein Cheat Day ist, ja, wo der eine Tag, wo ich mir
das kenne ich,
wo ich mir alles gönne.
Den wünsche ich mir jeden Tag.
Ja, eben. Ja, aber wenn man ihn jeden Tag haben kann, dann ist es gar nicht mehr so spannend. Ja, und das ist halt einfach ganz schön zu sehen. Aber jetzt, wo ich wieder in der Bundesliga aktiv bin und wieder unter der Woche mich probiere zurückzuhalten und zu disziplinieren, merke ich, dass dann schon wieder der Heißhunger kommt. Also das ist schon Wahnsinn manchmal.
Aber wenn dieses Blutlecken auf Bundesliga-Ebene da ist, wie stoppt man dann den Reiz für internationale Karriere wieder? Ja, was macht dir sicher, dass das Nein auch ein Nein bleibt? Wir kennen das ja von Musikern, die wir häufig haben, ja, die dann immer sagen, Comeback ausgeschlossen auf großer Bühne.
Ja, ist natürlich schwierig, weil du brennst natürlich weiterhin für diese Sportart. Du machst weiterhin das, was dir am meisten Spaß gemacht hat und warum du ja auch eigentlich diesen Sport gemacht hast von klein auf, ist ja die pure Freude und die Leidenschaft dazu. Und die kriegst du natürlich nicht abgestellt, ja. Aber man muss dann halt in dem Fall, muss man dann wirklich irgendwann mal den Kopf einschalten und realistisch das Ganze betrachten. Plus, wie gesagt, ich hatte die Schulter jetzt dieses Jahr operiert bekommen. Ich habe die Achillessehne mal gerissen gehabt. Also es sind schon Verletzungen auch dabei gewesen, die nicht ganz ohne waren, wo man halt wirklich dann auch jetzt langfristig überlegen muss, ob das für den Körper, für die Gesundheit noch Sinn macht, auf dem ganz hohen Niveau weiter zu turnen. Ausschließen kann man es nie, das ist ganz klar. Ja, wenn nachher irgendwo eine Sicherung durchbrennt, ja, und du meinst dann doch nochmal ein Comeback starten zu müssen, dann ist es vielleicht so. Aber ich probiere da wirklich vernünftig zu bleiben, weil ich habe alles erreicht, was ich mir nur je hätte erträumen können. Also es
kann man auch was kaputt machen.
Ja, es kann nicht mehr besser werden. Ja, und mit so einem Olympiasieg dann aufzuhören, war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Man muss es halt immer abwägen. Auf der einen Seite mache ich das für mich. Ja, und es ist eine Sache, die mir einfach Spaß macht und ich mache es für niemand anderen. Ich muss es aber auch keinem mehr beweisen. Mhm. Aber trotzdem willst du dir natürlich nicht deinen Ruf zerstören nachher, indem du dann zwar noch international mitturnst, aber dann überhaupt nicht mehr oben mitmischen kannst.
Unter ferner liefen dann.
Ja, das ist halt einfach, das ist einfach so der Punkt, ja.
Wenn
ja.
die Anfragen kommen, wenn die Formulare auf dem Tisch liegen, machen Sie dieses Geräusch dann.
Ich hoffe, die kommen nie.
Wir sind im HR3 Sonntagstalk mit dem Turner überhaupt, Fabian Hambüchen. Wir haben einiges zu besprechen heute. Unter anderem eben auch, dass Sie bald als Reporter im Einsatz sind für den Sport, den Sie so lieben. Und dass Sie vorhaben, ein Haus zu bauen. Wir müssen noch klären, wo kommt der hin, der Trophäenschrank. Freue mich, dass Sie da sind beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich, dass mein Gast des Tages heute Fabian Hambüchen ist. 2004, Olympische Spiele in Athen. Fabian Hambüchen ist jüngster deutscher Turner in der Geschichte. 16 Jahre jung, geturnt am Reck, ich glaube noch mit Brille auf der Nase damals. Und dann bei Olympia. Sie sind der Mann, der in diesem Land eigentlich für Turnen steht. Jemand ist, der uns das Turnen immer wieder nahe bringt. Und jetzt 2018 und 2020 am Mikrofon. Also wir werden Kollegen. Sie sind dann für einen Sportsender unterwegs und werden Turnenereignisse kommentieren. Bereiten Sie sich darauf vor oder reicht die Erfahrung, wenn man selbst so oft interviewt wurde?
Nee, es ist schon eine andere Sache, mal auf der anderen Seite einfach zu stehen. Ja, also als Sportler hat man sich oft aufgeregt über die dummen Fragen, die teilweise von den Journalisten dann kamen, wo man gesagt hat, können die sich nicht mal was Neues einfallen lassen?
Komm, welche Frage können sie überhaupt nicht mehr hören?
Ach ja, blödeste Frage einfach ist immer, wenn es mal nicht gut lief oder so, wie enttäuscht sind sie denn? Mhm. Ja, also das ist, da brauchst du doch keinen Sportler fragen, da brauchst du nur ins Gesicht gucken und weißt, wie angefressen der ist und wie traurig der ist, dass er seine Leistung nicht hat abrufen können. Das sind also Fragen, da weiß ich ganz genau, sowas werde ich bestimmt nicht stellen, wenn ich bei den beiden Olympischen Spielen, die kommen, Winter und Sommer, da agieren werde. Aber ich werde jetzt sicherlich in den kommenden Monaten das eine oder andere Wintersport-Event dann schon mal mitnehmen. Ich bin ja in Pyeongchang in Korea im Februar dann im Einsatz, habe ja mit Wintersport eigentlich nichts am Hut. Aber Sportler zu interviewen, den ganzen Olympic Spirit mehr rüberzubringen, vielleicht auch die Funktionäre zu interviewen. Also ich denke, da werde ich mich schon ein bisschen ein Stück weit vorbereiten müssen natürlich. Irgendwo werde ich ins kalte Wasser geschmissen, das ist ganz klar. Ich habe sowas noch nie in der Richtung so richtig gemacht.
Aber Druck halten Sie ja aus. Live und auf den Punkt funktionieren, das können Sie auch. Also da kann man so einige Haken hintermachen. Im Grunde muss man ja auch in dem Moment dann letztendlich funktionieren.
Deswegen, also da mache ich mir jetzt keinen großen Kopf, dass ich da irgendwie dem Druck nicht standhalten könnte. Aber es wird trotzdem eine aufregende, eine neue Erfahrung. Ich halte ja mittlerweile auch Vorträge, wo ich auch merke, okay, ein bisschen Lampenfieber, ein bisschen Kribbeln ist vorher da, aber ich komme relativ schnell rein und fühle mich dann wohl mit dem ganzen Thema. Und insofern freue ich mich einfach auf die neue Herausforderung.
Wenn wir uns nochmal in dieses Jahr 2004 zurückbeamen nach Athen, das Jahr, was ja eigentlich auch Ihr Leben verändert hat und auch Ihren weiteren Lebensweg mit den Erfolgen, die dann kamen. Was würden Sie sagen, hat Sie am meisten erstaunt? Was ist eingetreten, was Sie vielleicht gar nicht erwartet haben? Weil Sie haben ja jetzt ein Buch geschrieben, was ich mit Neugier gelesen habe, den Absprungwagen, stürzen, aufstehen, siegen lernen. Und da begleiten wir Sie ein bisschen durch die sportlichen Jahre, durch die Begegnungen, die Sie hatten im Laufe der Jahre, durch die Achterbahnfahrt eigentlich eines Leistungssportlerlebens.
Ja, es ist ganz klar, dass es als Sportler nicht immer nur bergauf geht. Natürlich kriegt man vieles auch gar nicht mit als Außenstehender. Ja, also was wirklich intern alles so passiert, das ist schon Wahnsinn. Und vor allem, wie viele Themen da sich mental auch einfach abspielen und die man mit sich selbst ausmachen muss oder mit seinem direkten Umfeld, das ist schon Wahnsinn. Und da haben wir in dem Buch, glaube ich, es sehr gut geschafft, mal allen zu zeigen, dass auch es bei mir Höhen und Tiefen einfach gab. Ja, dass es nicht immer nur die Sonnenseite gab, aber ich habe den Sport immer gemacht, weil ich ihn geliebt habe. Ja, ich habe mit 4 Jahren angefangen, war schon mit Pampers auf dem Trampolin früher, ja, weil mein älterer Bruder Christian auch geturnt hat, mein Vater als Trainer. Also es war schon immer das, was ich machen wollte. Und nach Athen 2004 kam natürlich dann so ein Stück weit auch eine Art Wende in dem Sinne, dass halt die Medien auf einmal voll drauf angesprungen sind. Ja, ich habe damals einen 7. Platz gemacht. Also normalerweise wäre das ein Zweizeiler in der Zeitung. Ja, Medaille verpasst, nur 7.
Lag das am Alter? Lag das an der Brille? Oder woran lag das, dass es mehr war als ein Zweizeiler?
Da gab es viele verschiedene Themen, die zu dem Zeitpunkt einfach so interessant und spannend für alle waren. Touren war ein bisschen versunken in den Jahren davor. Da kam nicht mal viel.
Bei Ebert ging er irgendwie hängen geblieben. Und dann gab es
nochmal einen Andreas Becker. 96, der Olympiasieger wurde, aber danach kam halt nichts. Und deswegen, das war so ein bisschen wieder so ein Lichtblick und auch mit der Hoffnung natürlich, weil ich noch so jung war mit 16, dass da in den Folgejahren natürlich was kommt. Das Thema um meine Brille, meine Kontaktlinsen sind kaputt gegangen im Vorfeld. Ich habe dann schnell auf meine Brille wieder zurückgegriffen. Das war natürlich auch ein schönes Thema für die Zeitung.
Und wie war das für Sie? Weil bisher war das dann ja auf in einer regionalen Ebene, erst innerhalb der Familie wurde ja die Leidenschaft geweckt, aber dass es plötzlich so öffentlich wird, ja, und das, was man immer wieder dann ja auch in einsamen Stunden mit dem Trainer immer wieder durchgeht, diese Übungen, Abläufe zu perfektionieren, das hat ja plötzlich eine Öffentlichkeit und einen Scheinwerfer. Und was das mit einem macht, darüber würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen reden, lieber Fabian Hambüchen. Gleich mehr mit Ihnen. Als Dreijähriger hat mein Gast des Tages mit dem Turnen angefangen. 25 Jahre später hat er Gold bei Olympia in Rio geholt. Jetzt ist er 30 und hat ein neues Buch geschrieben. Nach einer Autobiografie im Jahre 2010 heißt das neue Buch Den Absprung wagen. Und für ihn heißt das jetzt Rein ins Leben. Und wir reden drüber, hier beim hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute ist jemand, der sehr, sehr beweglich ist, eine internationale Turnkarriere hingelegt hat, Fabian Hambüchen. Fabian Hambüchen ist nicht nur ein leidenschaftlicher Turner, sondern auch der Besitzer nicht nur einer Goldmedaille, sondern... Wie viele sind es? Ich dachte, Sie helfen mir jetzt mal eben zählen.
Ja, weil man muss ja unterscheiden. Ja, deutsche Meisterschaften habe ich jetzt 40 Titel geholt.
40? Leute, hört euch das mal an.
Ja.
Aber Sie sind noch gar nicht 40. Ich dachte immer, eine deutsche Meisterschaft gibt es nur eine im Jahr.
Ja, es gibt nur eine pro Jahr, aber wir haben die Möglichkeit natürlich insgesamt 7 Titel zu holen. Im Mehrkampf plus noch jedes einzelne Gerät.
Ach so, und ich dachte gerade eben 30 geworden. Ja. Dazu kann ich nochmal ganz herzlich gratulieren und wünsche Ihnen einfach ein gesundes und aufregendes neues Lebensjahr. Und trotzdem eben schon 40 deutsche Meistermedaillen.
Genau, noch 6 Europameistertitel dazu, ein Weltmeistertitel. Und einmal Olympiasieg. Das sind so die Goldenen.
Polieren Sie eine Medaille besonders gerne?
Ich poliere gar keine, ehrlich gesagt.
Wir haben gerade eben drüber gesprochen, Olympia 2004. Das ist der Zeitpunkt gewesen, wo dann die Öffentlichkeit eben auch kam. Was macht das mit einem jungen Leistungssportler? Sie waren ja sehr jung mit 16.
Ja,
viele wachsen noch in dem Alter, Körper verändert sich noch.
Ja, ich war mit 16, ich war so ein Spätzünder auf jeden Fall. Ja, also bei mir gab es nie so diese krasse Pubertät, wo ich jetzt auf einmal so einen Wachstumsschub hatte. Gut, der ist bis heute ausgeblieben, so ein bisschen.
Sie sagen es jetzt.
Bei 1,64. Aber
der kommt noch.
Ja, wahrscheinlich. Natürlich ist die Gefahr riesig, da irgendwo auch ein Stück weit abzuheben, wenn du auf einmal voll im Rampenlicht stehst, bei vielen diversen TV-Shows bist, über rote Teppiche läufst. Also das war schon eine spannende Phase einfach, ja. Aber
lenkt das ab von dem, was diesen Erfolg eigentlich ausmacht, dem Turnen?
Da gab es nie das Problem, dass ich da irgendwie hätte abdriften können. Das Einzige, wo es schwierig wurde, war halt in der Schule. Ich kam nach den Olympischen Spielen in Athen, kam ich erst in die Oberstufe damals, in die 11. Klasse. Dachte dann natürlich so ein bisschen, ja, jetzt bin ich jemand, jetzt bin ich in der Öffentlichkeit, jetzt marschiere ich hier so ganz geschmeidig mal durch und krieg die Punkte hinterhergeworfen, so ungefähr. Und habe dann relativ schnell aber einen auf den Deckel bekommen mit der ersten schlechten Note. Bis hin, dass es auch mal eine Ansage von der Mama zu Hause gab. Dann war ich relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen wieder zurück.
Ja, und hast du den kurz Fokus gekommen in dieser Jugendzeit auch? Wenn man alle anderen so rausgehen, hat man ja mal schon Trainingszeiten,
ja,
abends feiern.
Stand nie irgendwie bei mir hoch im Kurs, feiern zu gehen oder dies und das zu machen. Ich wollte immer turnen. Das war Priorität Nummer 1 neben der Schule. Das Einzige, wo ich im Nachhinein sage, vielleicht hättest du das ein bisschen anders koordinieren können, war der Abiball. Also ich bin noch nicht mal zu meinem Abiball hingegangen. Ich bin nach meiner letzten mündlichen Prüfung, bin ich direkt ins Trainingslager nach Japan geflogen, alleine. In der Zeit war Zeugnisvergabe und Abiball. Zeugnis hat meine Mutter dann abgeholt.
Abi-Streich auch nicht mitbekommen.
Und zum Abiball bin ich dann eben nicht hin. Ich bin halt dann 3-4 Monate später halt Weltmeister geworden. Das war für mich dann die Entschädigung, dass ich alles richtig gemacht habe, natürlich, ja. Aber so im Nachhinein betrachtet ist ja schon der Abiball so ein Meilenstein irgendwo, wo ich denke, okay, den hättest du theoretisch mitnehmen können, aber jetzt brauchen wir da auch nicht mehr groß drüber nachdenken, aber wenn ich mal...
Kann man auch nicht mehr nachholen.
Wenn ich mal Kinder haben sollte und die in eine ähnliche Richtung gehen, dann würde ich dann gucken, dass sie schon ihren Abiball erleben aber, und ich den dann mit denen erleben
ja,
kann.
Ja, genau, dann holen sie das alles nach. Aber es ist auch immer wieder diese Disziplin. Sie müssen ja ein unglaublich disziplinierter Mensch sein, zu sagen, das sind meine Prioritäten und mich hält nichts davon ab. Das muss immer funktionieren, wenn man ein Ziel hat.
Definitiv. Also ich habe seit 2003... Mentaltraining bekommen oder gemacht mit meinem Onkel Bruno. Ist auch wieder Wahnsinn, dass alles in der Familie geblieben ist. Ja, dass jeder irgendwie eine Funktion hatte und jeder da mitwirken konnte. Und da habe ich relativ früh gelernt, mich wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren und keine Energie unnötig zu verschwenden für Sachen, wo du teilweise eh keinen Einfluss drauf hast, die entweder viel zu weit noch weg sind oder die auch schon total lange in der Vergangenheit liegen. Und der Weg ist das Wichtigste. Ja, klar, ich habe meinen Traum gehabt, immer Olympiasieger zu werden, aber das konnte ich nicht immer nur als Ziel formulieren und mir das jeden Tag vor Augen halten, sondern ich musste halt wirklich überlegen, wie komme ich da hin? Es ist egal, in welchem Berufsfeld man nachher ist, wenn man ein großes Ziel hat, muss man trotzdem überlegen, wie komme ich da hin? Was muss ich dafür alles machen? Ja, man kann an das Ziel glauben und festhalten, seine Träume verfolgen, egal was kommt, das ist genau richtig und das ist die Motivation, die von innen auch herauskommt, um halt teilweise auch den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber wichtig ist zu überlegen, was muss ich machen, um dahin zu kommen. Und ich hatte die zwei Beispiele mit Olympische Spiele 2008 in Peking und Olympische Spiele jetzt in Rio letztes Jahr. In Peking habe ich nur an Gold gedacht, wollte unbedingt Olympiasieger werden, habe es mental nicht gebacken bekommen, habe Fehler gemacht, bin letztendlich Dritter geworden. Und in Rio stand ich exakt in der gleichen Situation. Ich war als Bester in das REC-Finale reingekommen, musste als Erster an den Start gehen, hatte genau die Parallele zu Peking.
Déjà-vu.
Und wusste in dem Moment aber ganz genau, was ich zu tun habe. Dass ich einfach mich darauf konzentriere, was ich jetzt gleich an dem REC mache und nicht an das Ergebnis zu denken, sondern wirklich nur mich da in diese Situation reinzuversetzen, dass ich mich nur auf meine Technik, auf mein Gefühl konzentriere, sodass ich nachher in so einem Flow reinkomme. Das habe ich perfekt hingekriegt, einfach in Rio.
Also da zu sein, wo man auch letztendlich ist. Was sagt Ihr Gefühl Ihnen gerade jetzt? Wie fühlen Sie sich?
Fühle mich gut. Kann mich zwar mit der 30 noch nicht anfreunden, aber ansonsten geht's mir gut.
Es gibt ein Leben nach der 30. Lassen Sie sich das sagen, lieber Fabian Hambüchen. Und mit 30, wer kann das schon sagen, hat ein Buch geschrieben. Das heißt, den Absprung wagen, stürzen, aufstehen, siegen lernen. Das können auch nicht viele. Gleich mehr mit Ihnen beim HR3 Sonntagstalk. Zum Leistungssport gehören leider eben auch immer wieder Verletzungen. Darüber reden wir auch heute mit Fabian Hambüchen beim HR3 Sonntagstalk. Viele von uns erinnern sich noch an Ronny Ziesmer, dem Turner, der nach einem Trainingsunfall im Jahre 2004 querschnittsgelähmt wurde. Hambüchen war dabei. Viele von uns kennen noch seinen Freund Fabian Lotz, bester Freund von Fabian Hambüchen. Der holte sich beim Turnen einen Genickbruch, überlebte. Und darüber schreibt Fabian Hambüchen auch in seinem neuen Buch Den Absprungwagen. Olympia in Rio 2016. Trotz gerissener Sehne in der Schulter holt Hambüchen Gold. Es ist eben auch ein Sport, von dem wir heute sprechen im Turnen, der eine hohe Verletzungsgefahr birgt. Oder wirkt das jetzt nur so, wenn man auf die Fälle guckt, die wir alle kennen?
Ja, es gibt ja leider noch viel, viel mehr Fälle. Jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber halt international. Turnen ist natürlich eine krasse Sportart, wo gewisses Risiko auch dabei ist. Da ist natürlich gerade da wichtig, ist alles bestens und perfekt halt vorzubereiten. Ja, wir haben ja diverse Möglichkeiten über viele weiche Matten und Schaumstoffgruben, um Verletzungen zu vermeiden. Also mein Vater hat zum Glück immer die Devise gehabt, wir turnen im Wettkampf auch wirklich nur das, was wir perfekt beherrschen. Ja, bei meinem Kumpel Fabian Lotz war das blöde Pech, dass das Gerät defekt war. Und dass es dadurch Probleme gab und er ja keine Schuld hatte an dem Sturz. Ja. Egal bei welcher Sportart, oder es kann auch jeden normalen treffen, der über die Straße läuft. Also das ist, man kann jetzt nicht sagen, Turnen ist jetzt wirklich eine gefährliche Sportart. Das würde ich niemals so sagen. Ja.
Sind Schmerzen ein Teil der Karriere?
Ja, sicherlich. Es ist halt immer die Frage, was sind es für Schmerzen? Wie nimmt man die auf? Also wenn da als Kind erstmal lernen musste, einen Spagat zu machen, bedarf das viele, viele Stunden Dehnen, die sicherlich nicht angenehm sind. Aber ich habe es nie als Schmerzen deklariert, sondern es war immer so, das ist so ein Ziehen, das ist ein Zwicken. Man merkt, wie man immer elastischer wird und es wird immer besser. Verletzungen, das sind andere Schmerzen nachher, ja, aber da würde jeder die gleichen Schmerzen haben, jeder Mensch halt. Und dann ist immer der Druck da, so schnell wie möglich wieder fit zu werden.
Mhm. Ja, der Druck ist einfach da, ne?
Natürlich, man macht sich den auch selbst, ja, wenn du weißt, okay, ich habe mir jetzt die Achillessehne gerissen, dreiviertel Jahr später ist eine Weltmeisterschaft, dann gibst du in der Reha alles, um da wieder fit zu sein.
Also in diesen Abständen denkt man auch immer, die nächste EM, die nächste WM, die nächste... Was
klar,
auch immer.
Jedes Event, was durch eine Verletzung dann leider abgesagt werden muss, ist halt schade. Dafür leben wir, dafür machen wir den Sport nachher, um dann bei den Wettkämpfen dann auch zu stehen und zu probieren, halt wirklich ganz vorne mitmischen zu können.
Wenn liegt dann das auch am Alter? Weil das Zeitfenster bei einem Leistungssportler ist ja auch begrenzt. Und wenn man weiß, man verpasst jetzt diese Olympiade oder diese Weltmeisterschaft, weiß man ja vielleicht nicht, ob man dann im nächsten Jahr noch dabei sein wird.
Klar, man weiß nie, wie lange es geht. Man muss immer Jahr für Jahr schauen. Ich meine, klar, wenn du jetzt 16, 17, 18 bist, dann machst du dir bis, sagen wir mal, 25 so keinen Kopf.
Ja. Ja, genau.
Aber dann so nach 25, so bis 30, vor allem im Turnen, da muss man dann wirklich Jahr für Jahr schauen. Und da kann eine größere Verletzung dann auch das Karriereende bedeuten. Das ist ganz klar, weil man sich nicht mehr so schnell erholt und nicht mehr so einfach wieder zurückkommt im Prinzip. Ja, so ist das Leben.
Also mit einer kaputten Schulter bzw. Sehne Gold gewinnen, wie sind Sie denn dann, wenn Sie einen Schnupfen haben?
Also
Männer und Schnupfen, Männer und Grippe.
Nee, da bin ich zum Glück nicht so wehleidig. Aber bei uns ist ganz klar, sobald die ersten kleinsten Anzeichen halt kommen, knallst du direkt dagegen. Also dann probierst du direkt über Medikamente oder auch pflanzliche und homöopathische Sachen halt direkt gegenzuwirken. Also je nachdem, wenn ich jetzt noch weiterhin viel im Wetzlar trainiere und dann bei meinem Bruder übernachte oder so und der kündigt schon vorher an, pass auf, mein Freund und ich, wir sind erkältet, nur dass du es weißt, auf eigene Gefahr kannst du kommen. Ja, also das ist halt so, er war ja auch Leistungssportler, er weiß halt, wie es ist, ne? Und man probiert dann wirklich auch zu gucken, dass man sich nicht unnötig ansteckt.
Schnupfen mit Vorwarnung. Wie ist das denn, wenn man sieht, dass Kollegen, Weggefährten, Partner aus dem Team dann eben stürzen und sich verletzen und nicht zurückkommen ins Team, weil die Verletzung so schwer ist? Wächst dann die eigene Angst oder muss man das auch ausblenden?
Grundsätzlich muss man es ausblenden, aber man darf es nicht ignorieren. Das heißt, man muss schon überlegen, okay, was lerne ich daraus? Ja, wo sind meine Grenzen? Muss ich vielleicht schauen, dass ich irgendwo ein bisschen zurückstecke? Gehe ich vielleicht auch über meine Grenzen hinaus und es könnte gefährlich werden? Das waren vielleicht damals so ein bisschen die Gedanken, vor allem bei Ronnys Unfall. Aber relativ schnell war bei mir dann immer klar, okay, das, was ich mache, kann ich wirklich zu 100%. Und so wie es eigentlich jeder Mensch kennt, mit dem Alter wird man ein bisschen nachdenklicher. Man hat auch mehr Respekt einfach vor allem, ja, wo man als Kind, als Jugendlicher überhaupt keine Angst hatte oder sich keinen Kopf drüber gemacht hat. Das habe ich schon gemerkt in den letzten Jahren, da ich da auch bei vielen Sachen immer vorsichtiger wurde, auch noch mehr in meinen Körper hineingehört habe. Und sobald die ersten Anzeichen von Beschwerden waren, dass ich da dann direkt reagiert habe.
Aber kann man so eine Angst dann auch mental in den Griff bekommen?
Wir haben es nie als Angst bezeichnet, sondern vielleicht vielmehr als kleinere Hemmungen. Oder es war für uns einfach ein Signal zu überlegen, okay, wo hängt es denn wirklich? Mhm. Ja, zum Beispiel mit dem Runterfallen. Ja, klar hatte ich Angst bei Wettkämpfen vielleicht, dass ich dann runterfalle. Aber nicht, dass ich mich dabei verletze oder dass irgendwas Blödes passiert, sondern einfach nur, dass ich dann meine Übung nicht durchkriege und nachher den Wettkampf nicht gewinnen kann. Und da kann man dann schon direkt mental auch gegenwirken und überlegen, wie man diese Angst, diese Hemmung da einfach rauskriegt, ja, um sich selbst wieder sicher zu fühlen, wieder selbstbewusst zu sein, um dann wirklich fokussiert und konzentriert rangehen zu können.
Turnlegende und Buchautor Fabian Hambüchen und mittlerweile im dritten Jahrzehnt abgeschlossen, Haken hinter, ja, 30 Jahre gerade alt geworden, unser Gast heute. Gleich geht's weiter hier beim HR3 Sonntagstalk. Wir gehen in die zweite Stunde beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, freue mich, dass Sie dabei sind. Guten Morgen und vielleicht sind Sie ja schon aus dem Bett geturnt. Dann haben Sie etwas gemeinsam mit unserem Gast des Tages, Fabian Hambüchen, REC-Olympiasieger aus Wetzlar. Das Sieger-REC aus Rio wollte Fabian gerne mit nach Hause nehmen. Er hat es seinem Heimatverein in Wetzlar geschenkt für die Nachwuchsförderung. Da turnen jetzt die Olympiasieger von morgen wahrscheinlich schon dran. Wir gucken gleich nochmal zusammen zurück auf Olympia in Rio. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Unser Gast heute ist Fabian Hambüchen, Turner, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister, Goldmedaillensieger. Und Sie haben ein Buch im Gepäck, Das heißt, den Absprung wagen, stürzen, aufstehen, siegen lernen. Es geht um eine Biografie, die ja dem Turnen gewidmet ist. Und es geht eigentlich auch um eine ganze Familie, muss man mal sagen, die sich diesem Sport dann tatsächlich auch hingibt. Ja, es ist wie so ein kleines Familienunternehmen. Wie geht das, dass man alle dafür begeistert? Oder haben alle Sie für diesen Sport begeistert?
Ach, das ist, glaube ich, so ein Geben und Nehmen einfach. Ja, also
komm, dass die Mama irgendwo ihren Job kündigt und dann tatsächlich sagt, ich organisiere jetzt euer Profileben, ist ja nicht selbstverständlich.
Gut, sie hatte halt auch dann zwei Kinder, die das gemacht haben. Ja, mein älterer Bruder Christian auch.
Ja, auch. Ne? Deswegen,
und ich als kleiner Stöpken wollte so schnell wie möglich das machen, was er gemacht hat. Mein Papa als Trainer hat das unterstützt und es gab für mich nichts Schöneres, als mit den beiden in der Turnhalle zu sein.
Hätte ihr Bruder nicht geturnt, hätten sie mit dem Turnen angefangen?
Schwer zu sagen. Weiß, ich habe damals auch noch ein bisschen gekickt nebenbei, also so mit 4, 5 oder so, bis dann der Fußballtrainer gefragt hat, ob ich nicht jetzt wirklich mal in einen Verein gehen will, weil ich immer nur mit einem Freund mitgegangen bin. Und in dem Moment war für mich klar, nee, Verein, da gibt's nur Turnen. Also das meine ich
nicht. Das wussten Sie schon mit 4 oder 5.
Ja, das war ganz klar für mich. Und wo ich dann mit 15 meine erste WM geturnt hat und mein Vater gemerkt hat, okay, ich war ein bisschen unruhig, ein bisschen nervös. Und er wusste ja, dass sein älterer Bruder Pädagoge ist und sich Richtung Mental Coaching spezialisiert hatte und hat ihn dann mal um Rat gefragt. Und dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Dann nach meinen ersten Olympischen Spielen kam mein Manager Klaus Kercher mit ins Boot. Ohne den das auch alles in den letzten 13 Jahren so nicht funktioniert hätte sonst.
Und Ihr Vater, muss man nochmal sagen, für die, die es nicht wissen.
Mein Vater hat in Köln Sportwissenschaften damals studiert und arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren in Hessen als Landestrainer, war dann von Anfang an mein Trainer, mein Coach und ist bis heute noch.
Viele Eltern wollen ja, dass die Kinder vielleicht den Sport machen oder da erfolgreich werden, wo sie dann irgendwann mal gescheitert sind. Das ist aber nicht bei Ihnen der Fall.
Er sieht das total differenziert. Er sieht die Trainerlaufbahn und seine Sportlerkarriere als zwei ganz verschiedene Lebensabschnitte. Er sieht dann eher meine Traumerfüllung dahinter, ja, dass er sagt, okay, ich habe miterleben dürfen, wie du deine Träume verwirklicht.
Und ich konnte dir dabei helfen.
Genau. Da hat sie nie so gesehen, dass er mit mir irgendwas, was er verpasst hat, nachholen will. Im Gegensatz zu mir, was ich mit dem Abiball vorhabe.
Da werden sich die Kinder aber bedanken. Was kann man denn sagen zu all den ehrgeizigen Eltern, die dann daneben stehen und man denkt immer, mein Gott, wenn die jetzt schon dieses Alter haben, dann werden sie bestimmt kein
Medaillengewinner
mehr.
Ja, diese Eltern sollen sich mal einen Stecker ziehen einfach und ein bisschen mal locker lassen. Die Kinder müssen Spaß an dem Sport haben. Hm. Nur über den Spaß und über diese Leidenschaft und daraus dann die ergebende Motivation kommt nachher vielleicht was Erfolgreiches bei raus. Hm. Bei mir war es auch nicht von Anfang an klar, dass das so läuft. Ja, ich bin natürlich unglaublich froh und stolz darüber, wie das alles gekommen ist. Aber mein Vater hat eigentlich am Anfang gedacht, naja, mal schauen, ich lasse ihn mal so ein bisschen mitlaufen. Aber ich war jetzt von der Beweglichkeit her gar nicht der Flexibelste. Ja, also mein Vater musste mich schon hart dehnen am Anfang, dass ich erstmal irgendwann an so einen Status reinkam, wo ich gut fürs Turnen dann geeignet war. Und es kam dann mehr so über die Liebe, über diesen Ansporn und Ehrgeiz, auch so schnell wie möglich so gut zu werden wie mein Bruder.
Was kann denn Familie, dieses Netzwerk leisten, was andere vielleicht nicht so leisten können? Weil die leben einfach sehr eng im Verbund mit Familie.
Bei uns war halt natürlich einfach so, die Aufgaben war klipp und klar verteilt einfach. Mhm. Ich wusste, ich konzentriere mich rein auf Schule und Training. Alles, was medizinisch zu tun hatte und auch rund um die Schule, organisatorisch, hat Mama gemacht. Papa, alles, was das Turnen angeht, plus finanzielle. Und dann kam der Onkel für die mentalen Geschichten dazu. Also dass das wirklich ein super Unternehmen einfach war, wo jeder weiß, was der andere macht, aber sich da nicht einmischt.
Man weiß natürlich auch bei Familie genau, hey, wo sind deine Wunden? Das ist natürlich anders, als wenn es jetzt ein ganz anderer Mitarbeiter tatsächlich wäre. Und Ihr Vater hatte manchmal ja auch klare Worte, um sie zu motivieren und umgekehrt eben auch. Ist dann der Ton in der Familie auch mal ein anderer?
Total. Also wir haben uns am Anfang ein Versprechen gegeben, dass man wirklich die pure, klare, undiplomatische Wahrheit einfach direkt ins Gesicht sagt.
Ja.
Vor allem war mein Vater nie Vater oder Trainer, sondern immer eins. Es ging 24 Stunden ums Turnen letztendlich und wenn du dir da die Köpfe einrennst irgendwann, weil man unterschiedliche Meinungen hat, dann fliegen halt da wirklich die Fetzen.
Konnten Sie das dann auch ausdiskutieren oder hat man das dann eher mal ausgeschwiegen?
Teils, teils.
Sind Sie ein Redner dann bei solchen Problemen?
Ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Zeit, um selbst zu reflektieren, zu überlegen, was hat er jetzt gesagt. Im ersten Moment ist natürlich immer direkt Kontra. Mittlerweile denkt man dann drüber nach, reflektiert das erstmal und dann redet man auch miteinander. Früher waren dann beide stur. Und als ich noch zu Hause gewohnt habe, ja, bin ich dann in mein Zimmer gegangen. Man hatte eine Nacht drüber geschlafen und dann hat man, wenn überhaupt, am nächsten Morgen beim Frühstück nochmal drüber geredet. Aber ansonsten hat sich das Thema dann erledigt gehabt.
Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
Meinen Eltern für alles letztendlich, ja. Also all das, was ich erreicht habe, wäre ohne meine Eltern, ohne dieses ganze Familienunternehmen, wäre das nicht möglich gewesen.
Fühlt man sich dann auch verpflichtet, dass man sowas, so ein Paket und Lebenszeit und Energie, dass man es irgendwie wieder was zurückgeben muss?
Das geht nicht, sowas ist unbezahlbar. Ja, aber ich probiere natürlich bei allen Möglichkeiten, die ich habe, meinen Eltern was zurückzugeben. Wir haben alles da reingelegt, was wir nur hatten. Leidtragender war dann vielleicht teilweise auch mein Bruder, muss man auch ganz ehrlich im Nachhinein sagen, dass er in dem Moment, wo er auch aufgehört hatte mit dem Turnen, schon mit 21, dann natürlich ein Stück weit nicht mehr im Fokus stand. Ja, es hat sich halt alles um mich gedreht, was die einzige Möglichkeit war, dass das bei mir natürlich nachher so funktionierte, aber war schwierig auf jeden Fall, auch zwischen ihm und mir, das war dann auch am Anfang manchmal ein bisschen heikel. Aber wir haben das relativ schnell eigentlich in den Griff bekommen, vor allem wir zwei untereinander. Es gab Höhen, es gab Tiefen in der ganzen Geschichte, nicht nur in meiner Karriere, auch in der ganzen Familienkonstellation. Und letztendlich, wir haben funktioniert einfach, ja.
Einfach ein super Familienteam gewesen. Das sagt Fabian Hambüchen, unser Gast heute beim hr3 Sonntagstalk. Und gleich beamen wir beide uns mal oder Sie nehmen mich mit in eine Turnhalle, okay?
Gerne.
Unser Gast heute an diesem Sonntag beim hr3 Sonntagstalk ist Fabian Hambüchen. Das REC ist das Gerät, an dem Sie große Erfolge gefeiert haben in Ihrem aktuellen Buch Absprung Wagen, merkt man, es ist ein Freund, es ist ein Feind, es ist auf jeden Fall über viele, viele Jahre ein Wegbegleiter gewesen und Sporthallen einfach ihr Zuhause. Jeder hat eine Erinnerung an seine Schulsporthalle und an seine Trainingshalle. Ich mochte Ballspiele, Sie mögen dieses Turnen. Viele haben Angst vor Turnen und Turnübungen. Können Sie sich das eigentlich erklären, woran das liegt?
Turnen ist einfach, sagen wir mal, schwierig zu erlernen. Angst braucht man davor wirklich nicht haben, ja. Vor allem, man muss halt einfach auch gucken, was kann man schaffen, was kann man erlernen. Bringt ja nichts zu überlegen, ich will jetzt ein Doppelsalto lernen oder so.
Das, aber welche Begabung bringen Sie mit, die ich offensichtlich dann nicht beherrsche? Ist das ein Orientierungssinn bei geschlossenen Augen und Drehung in der Luft? Ist das ein Körperbeherrschung? Was ist das? Was braucht man für diesen Sport?
Ja, Turnen ist sehr, sehr komplex einfach, ja. Klar, man braucht diese Koordination, die kann man nicht von heute auf morgen erlernen. Ja,
aber kann man sie grundsätzlich, kann die jeder erlernen?
Grundsätzlich denke ich schon. Ja, natürlich ist einer mehr dafür geeignet, ein anderer weniger. Dann ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man schnell ist. Man auch so von der Muskulatur, von den Genen her, dass man da wirklich auch schnell ist. Man kann das alles trainieren und man kann auch immer irgendwo ein Stück weit einen Mittelweg finden, weil jeder ist unterschiedlich, jeder ist anders und hat andere Stärken und andere Schwächen. Aber grundsätzlich kann man das erlernen. Man muss es halt nur von klein auf machen. Ja, also wenn
also das ist kein Sport, bei dem man vielleicht nochmal mit 14 sagt, hey, das fange ich an, wäre zu spät.
Da kann man sicherlich noch Sachen lernen, ja, aber wenn man wirklich dann Richtung Leistungssport schielt und da auch auf ein hohes Niveau kommen will, dann wird es ganz, ganz schwer.
Was sind die Glücksbringer-Kuscheltiere, die Sie mithaben, wenn Sie auf einem Wettkampf fahren?
Gar nichts.
Gar nichts?
Gar nichts. Ich habe da...
Sind Sie da abergläubisch für irgendwas?
Nee, wir haben von klein auf auch, glaube ich, bewusst geguckt, dass wir sowas gar nicht erst anfangen, weil das halt auch immer Faktoren sind, die dich aus der Ruhe bringen können. Irgendwelche Rituale, die du nachher nicht einhalten kannst, aus welchen Gründen auch immer. Und auf einmal bist du der Meinung, jetzt kannst du nicht mehr turnen. Ja, also da haben wir geguckt, dass wir das gar nicht irgendwie zulassen.
Also manche Schwimmer haben das ja, so und so viele Schritte, dann genau an dem Pool und da muss ich mit dem rechten Bein erstmal ins Wasser fühlen. Also sowas haben sie nicht. Wie reibe ich das Magnesium ein oder muss es links rum, rechts rum?
Ich glaube, es gibt diverse Bewegungsabläufe, die immer gleich sind. Das gibt's auf jeden Fall. Aber die sind mir nicht wirklich bewusst oder ich mache sie nicht mit Absicht so, sondern das ist halt einfach die Routine, das ist das, was ich schon seit 25 Jahren gemacht habe im Prinzip. So auch mein Vater halt diverse Sprüche mir dann teilweise dann noch sagt vor einer Übung oder so, aber das sind keine Rituale, ja, das ist einfach, das sind Sachen, die man halt immer macht und die dazugehören, aber die nimmt man gar nicht so bewusst wahr. Wenn man jetzt im Nachhinein mal drüber nachdenkt und das mal ein bisschen auch so analysiert und schaut,
so
dann gibt's schon so manche Bewegungen, wo ich denke, das ist schon bei jedem Wettkampf ähnlich gewesen, aber ich habe an jeden Wettkampf auch ganz andere Erinnerungen, also das ist schon verrückt.
Was spüren Sie denn heute noch, wenn Sie so in eine Turnhalle kommen und Sie fangen an zu trainieren? Was spüren Sie dann? bei einem Sport, der Sie schon so lange begleitet? Können Sie also, das beschreiben?
Erstmal freue ich mich meistens, wenn die Halle gut geheizt ist, dass es erstmal schön warm ist.
Ist nicht selbstverständlich, ne?
Nee, nicht in jeder Halle. Ja, also da gibt es auch mal, oder die Heizung kann auch mal ausfallen.
Was ist denn die perfekte Temperatur? Weil zu warm darf es auch nicht sein.
Boah, weiß ich gar nicht. Lieber zu warm als zu kalt. Also lieber mehr schwitzen, als da wirklich irgendwie zu frieren und das Gefühl zu haben, man ist nicht richtig aufgewärmt. Mhm. Aber einfach dann die ersten Schritte dann einfach in der Halle auf den weichen Matten, auf den weichen Böden und dann...
Das ist noch immer so schön wie vor 10 Jahren und wie vor 20 Jahren?
Ja, total. Und also jetzt vor allem nach der Schulterreha wieder total viel mehr als vorher. Total.
Okay, also wir beamen uns gleich nochmal hin zu einem hohen Herzschlag, Schweißattacken, Muffensausen vielleicht und all den Prüfungen, vor denen Sie ja eben immer wieder stehen, wenn Sie in einem ganz bestimmten Moment Höchstleistung abrufen müssen. Und das haben Sie getan, sehr viele Jahre, sehr erfolgreich. Fabian Hambüchen, heute unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist der Turner Fabian Hambüchen. Als Sportler hat er eigentlich alles erreicht, was man so erreichen kann. Und trotzdem ist er komplett auf dem Boden geblieben. Gleich reden wir über Ehrgeiz und Muffensausen hier im hr3 Sonntagstalk mit dem Turnerstar Fabian Hambüchen. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Unser Gast heute ist Fabian Hambüchen, die Turnlegende. Und in seinem Buch Den Absprung wagen, stürzen, aufstehen, siegen lernen, geht es eben auch immer wieder um seine Rückschläge und Erfolge als Turner. Aber eben auch nach Niederlagen weiterzugehen, weil darum geht es ja auch in diesem Buch, tatsächlich zu sagen, den Absprung zu wagen, über sich hinauszuwachsen. Aber das Scheitern haben Sie ja auch schon inklusive mit im Titel. Es gibt Situationen, in denen wir alle im Leben scheitern, in denen es eben nicht tatsächlich funktioniert. Manchmal hängt es von uns ab, von der schlechten Vorbereitung, manchmal hängt es von einer Wertung ab oder sonst etwas. Was macht das, diese Niederlagen? Weil alle sprechen ja immer von Erfolgen. Sind die Niederlagen eigentlich die besseren Lehrmeister?
Definitiv. Also ohne Niederlagen, ohne Rückschläge wäre es erstens langweilig, ja, und zweitens lernt man einfach total viel daraus. Man lernt sich selbst noch besser kennen, man weiß ganz genau, ja, woran man arbeiten muss. Es ist bei jeder Partnerschaft, bei jeder Beziehung ist das so. Wenn die kaputt geht, weißt du, was du nicht mehr willst in Zukunft, zum Beispiel, ja, was dir da gefehlt hat. Also man lernt immer mehr dazu, man lernt sich immer mehr dazu kennen. Das ist total wichtig. Hätte ich die Erfahrung in Peking 2008 nicht gemacht, dass ich da die Nerven nicht behalten konnte, mich zu sehr auf Olympiagold fokussiert habe, hätte ich das nicht erlebt, würde ich mal sagen, hätte es Rio nicht gegeben, so wie das jetzt ablief.
Also das hängt auch tatsächlich zusammen. Sie glauben schon, dass man die eine Erfahrung nicht von der anderen dann auch trennen kann?
Nein, auf jeden Fall. Ist wirklich so, dass das eine das andere noch irgendwo auch im Hinterkopf beeinflussen kann. Ja,
Speichern Peking als Niederlage ab.
Wenn ich Peking mir nochmal anschaue, Videos sehe und so weiter, habe ich richtige Wut in mir und könnte platzen, ja, weil es mich einfach so nervt, dass das da nicht geklappt hat. Wenn ich dann die ganze Karriere betrachte, den ganzen Verlauf.
Ist das doch nur ein kleines Fenster?
Ist es eine tolle Story, klar. Aber in dem Moment bin ich wieder in Peking, wenn ich mir das so anschaue. Ich bin dann mental wieder voll da und weiß, wie ich empfunden habe, weiß, was ich alles dafür gegeben habe, um da zu stehen, um die besten Chancen auch zu haben und dann halt zu patzen. Ja.
Für die, die nicht wissen, was wir meinen mit Peking, das heißt, sie haben was gewonnen in Peking?
Ich habe die Bronzemedaille.
Genau, das will ich nur noch mal sagen, beziehungsweise lass es Sie noch mal aussprechen, dass wir wissen, wir reden jetzt hier nicht von gar nicht abfliegen oder Flieger verpasst, Niederlage, sondern da sein, Leistung abrufen, aber eben nicht Gold gewinnen, was das Ziel war, sondern Bronze. Und auch Bronze kann eben in den Augen eines Leistungssportlers, das muss man ja noch mal anders sehen, eben auch eine Niederlage sein. Ne?
Ja, nicht nur in den Augen des Leistungssportlers. Ich meine, klar, die Medien zerpflücken dich danach dann auch. Ja, wenn du als amtierender Weltmeister, als Topfavorit anreist und gehst dann in Anführungszeichen nur mit Bronze nach Hause, ist natürlich für die Medienvertreter auch ein gefundenes Fressen, da nochmal einen reinzudrücken. Aber das ist natürlich eine Erfahrung gewesen, aus der ich wirklich viel gelernt habe. Ja, ich habe es danach zum Beispiel auch komplett übertrieben, dass ich viel zu viel trainiert habe.
Etwas wieder aufzuholen, was
ja, weil ich dachte, ich muss noch mehr machen jetzt, die nächsten 4 Jahre bis zu den Olympischen Spielen. Ich muss noch mehr, noch härter trainieren, um es dann zu schaffen. Ende von Lied war, ich habe mir die Achillessehne dann gerissen. War dann 2012 in London bei Olympischen Spielen, hatte dann auch erstmal einen guten Start und dann zwischendrin ein paar Problemchen und habe dann wieder so einen gedanklichen Flashback zu Peking bekommen und war da auch wieder in so einer Zwickmühle, wo ich da erstmal mental rauskommen musste, habe dann Silber geholt und war damit total happy. Da habe ich alles gegeben, ich habe meine Leistung abrufen können. Mein holländischer Freund und Kollege und Konkurrent Epke Zonderland war halt einfach besser an dem Tag. Er war dann Erster. War aber
wenn Sie sich die Bilder dann von London angucken, haben Sie nicht das gleiche Wutgefühl wie von Peking?
Gar nicht, da bin ich total happy. Und weiß, da habe ich alles gegeben und das war einfach das Beste, was ich machen konnte. Mehr war nicht drin, letztendlich. Danach war halt die Motivation dann auch nochmal gegeben, dann zu sagen, okay, Bronze in Peking, Silber in London. Wenn jetzt Gold in Rio kommt, ist es halt einfach die perfekte Geschichte.
Mhm. Was kommt denn jetzt nach Olympia Gold? Was kommt jetzt? Okay, Hausbau haben wir schon gesagt, das ist ja irgendwie angedacht. Sie sind Experte, aber gibt es Pläne für ein Studium, für etwas, für eine Weiterbildung, eine Trainerlizenz?
Ja, ich habe ja nach London 2012 habe ich mit dem Studium in Köln angefangen, an der Deutschen Sporthochschule. Hatte damals mit Sportmanagement angefangen, habe aber nach ein paar Semestern gemerkt, dass so diese BWL-Management-Schiene nicht ganz so meins ist. Habe dann nochmal gewechselt in den sportwissenschaftlichen Studiengang. Und da bin ich jetzt wieder voll dran. Also die letzten zwei Semester konnte ich nicht viel machen. Aber jetzt zum Wintersemester habe ich wieder angefangen und probiere das jetzt zeitnah abzuschließen. Klar, ich habe meinen Job als Reporter. Langfristig gesehen weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Da bin ich aber ganz froh, dass ich mir da auch jetzt nochmal 2-3 Jahre Zeit lassen kann. Einfach aufgrund dessen, dass gerade alles andere parallel so weit läuft und ich auch so abgesichert bin. Was ich mir am meisten und am ehesten natürlich vorstellen kann, ist der Trainerbereich nachher, weil ich einfach schon immer, wie man das auch schön in dem Buch ja auch lesen kann, ja immer für das Turnen so gebrannt habe, so eine Leidenschaft dazu entwickelt habe, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, irgendwie mal ohne Turnen zu sein.
Und diese Erfahrung eben nicht weiterzugeben und nicht mehr über die weichen Matten zu laufen. Jetzt kommt Ihr härtester Test, lieber Herr Hambüchen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie den bestehen werden. Das ist der Fragenhagel bei uns in der Sendung. Gleich mehr mit Ihnen. Den Absprungwagen heißt das Buch von Fabian Hambüchen. Es ist seit dem 23. Oktober in der Buchhandlung und unseren HR3 Sonntagstalk, den können Sie natürlich als Podcast auch immer wieder abfragen. Ich bin Bärbel Schäfer und wir haben es eben schon angekündigt, der Fragenhagel, das ist mindestens der gleiche Herzschlag wie bei einer Goldmedaille, da bin ich mir sicher. Fabian Hambüchen wird Ihnen wahrscheinlich bestehen. Ich fange einen Satz an und wenn Sie Lust haben, beenden Sie den. Heimat bedeutet für mich?
Wetzlar. Ruhe, Geborgenheit und schöne Gegend einfach.
Und Hessen? Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie das Wort Hessen hören?
Ja, da bin ich groß geworden. Ich bin zwar gebürtig aus dem Rheinland, aber ich bin in Hessen groß geworden.
Haben die Welt gesehen?
Hab vieles gesehen, aber Hessen ist wirklich eins der schöneren Bundesländer in Deutschland.
Sie haben die Kanzlerin unter anderem getroffen und natürlich sind auch immer wieder mit Politikern zum Thema Sport im Gespräch. Sie haben erst vor kurzem gefordert, mehr Mitspracherecht für Leistungssportler, mehr Rücksicht auch auf die Erfahrung, auf die Meinung von Sportlern. Was glauben Sie, wie viel Gewicht wird Ihr Wort haben in den Augen und den Ohren der Funktionäre?
Weiß ich nicht. Das ist dann einmal groß in den Medien drin. Man redet vielleicht drüber, also ich habe auch direktes Feedback vom Deutschen Olympischen Sportbund bekommen, ja, die haben sich direkt bei mir gemeldet, aber auch von dem Athletensprecher Max Hartung, der diesen Athletenverein jetzt mitgegründet hat, wo die Sportler eine eigene Stimme kriegen. Wenn ich da mitwirken kann und mithelfen kann, bin ich jederzeit bereit dazu. Hoffe, dass man da natürlich einfach in Gespräche kommt und auch ernst genommen wird bei den ganzen Themen und auch was verändern kann. Das ist ja immer die große Frage. Kann man wirklich was verändern oder ist das nur dumm dahergeschwätzt und dann passiert da nichts?
Aber Sie haben damit auf jeden Fall ein deutliches Thema gesetzt. Kurze Frage, kurze Antwort. Wenn Sie ein Reck sehen, dann?
Würde ich direkt ranspringen und einfach Gas geben.
Reckgold 2020 geht an Tokio?
Boah. Also nicht an mich.
Geheimtipp gegen stinkende Sporttaschen, kennen wir alle.
Geheimtipp gegen stinken, die müssen stinken.
Was?
Ja, klar, das ist eine Sporttasche.
Spann doch mal die Muskeln an. Nervt der Satz?
Ja.
Gibt es eine Turnübung, die auch Sie mir beibringen können noch?
Wurzelbaum kriegen wir alle hin.
Wir machen gleich den Handstand an die Wand, okay?
Kriegen wir.
Den Absprungwagen von Fabian Hambüchen heißt das neue Buch seit 23. Oktober in den Buchhandlungen. Ich hatte hier so ein Pressevorab-Plastikexemplar, aber das richtige Buch ist sehr viel schöner. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Podcast nach der Sendung. Dankeschön, lieber Fabian Hambüchen.
Danke.